ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Leisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Erhard Bühler ist natürlich auch wieder mit dabei, früherer NATO-General, der aber auch als Pensionär nicht so recht Ruhe finden möchte und deswegen derzeit in Hamburg ist, um der Bundeswehr zu helfen, ihre Generalstabsoffiziere auszubilden. Mit ihm reden wir über die wesentlichen Fragen rund um den Ukraine-Krieg. Klar, ehemaliger General, es geht vornehmlich um militärische und militärpolitische Aspekte. Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Deisinger.
Die heutige Folge, die wird vielleicht wieder einmal keine einfache für Sie sein, nehme ich an, weil ich ja weiß, dass Sie eigentlich nur sehr ungern Kommentare zu Personen und deren Ansichten abgeben, aber wir müssen es ja auch nicht persönlich machen, sondern können uns ja im Wesentlichen mal auf Inhalte konzentrieren. Zum einen bei Agnes Strack-Zimmermann, Spitzenkandidatin der FDP für die Wahl jetzt am Sonntag zum EU-Parlament. Sie plakatiert, dass sie lange nerven möchte, bis sich was ändert. Gut, ob sie mit diesem Änderungsdrang im EU-Parlament wirklich gut aufgehoben ist, das steht auf einem anderen Blatt. Nichtsdestotrotz hoffe ich natürlich, dass sie alle wählen gehen. Also nicht nur das EU-Parlament, in einigen Bundesländern sind ja auch Kommunalwahlen und wichtig ist, dass sie wählen gehen. Wen auch immer sie gut finden, das nur nebenbei. Weiter mit den Themen. Es geht zum anderen heute um das, was Harald Kujat so sagt, auch früherer General, war mal Chef des NATO-Militärausschusses. Er hat der Schweizer Weltwoche kürzlich ein Interview gegeben, das natürlich auch viele Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts gesehen haben und die natürlich fragen, ja, der eine erzählt nun so, der andere so, was ist denn nun? Deswegen reden wir heute drüber, leider nicht mit Harald Kujat selbst, die Absage, die wir bei unserer letzten Anfrage bekommen haben, die war dann doch eine generelle. Und auch nur nebenbei, ich frage mich ja manchmal, Herr Bühler, wenn wir die Jahre mal zurückdrehen könnten, Sie ein bisschen jünger, Herr Kujat ein bisschen jünger, also beide noch im Dienst und Sie hätten zusammen eine Verteidigung zu organisieren, wie die Ukraine es derzeit tun muss. Wie hätte das denn gehen sollen? Also wäre das denn schlicht unmöglich?
Kommt darauf an, also warum soll das unmöglich sein? Ich sag's mal so, zwei Leute können keine Verteidigungsplanung machen. Verteidigungsplanung, operative Planung, das ist immer Teamarbeit. Da brauchen sie unglaublich viel Experten auch dazu. Das können zwei Menschen nicht leisten. Jetzt weiß ich nicht, ob das das ist, was Sie hören wollten, aber das ist die Antwort.
Naja, man hat das Gefühl, Sie winden sich das wieder ein bisschen raus oder anders ausgedrückt, Sie formulieren es sehr diplomatisch. Also wird sich ja manche fragen, also wie kann denn das gehen, wenn zwei Leute so gegensätzliche Ansichten haben, dass die da vernünftig zusammenarbeiten?
Ja, wir arbeiten ja jetzt auch nicht zusammen, müssen ja auch nicht mehr zusammenarbeiten. Wir sind ja altersmäßig doch deutlich auseinander. General Kujat war Generalinspekteur, als ich noch Oberst war, Adjutant beim Minister. Aus dieser Zeit kennen wir uns auch persönlich. Aber dies Persönliche will ich überhaupt nicht in den Vordergrund stellen, wenn das so ein bisschen jetzt auch bei Ihnen rauskommt. Das lass uns über die Sache reden.
Okay. Also wie es tatsächlich ausgesehen hätte, das war ja ein Gedankenspiel, werden wir wohl nie erfahren. Noch eine Bemerkung, Aufzeichnungszeit für diese Folge des Podcasts ist Donnerstag, 6. Juni 2024, kurz nach 19 Uhr zu hören. Das Ganze dann ab Freitagnachmittag in der ARD Audiothek auf mdr.de und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, zur aktuellen Lage heute vielleicht nur ganz kurz, weil die letzte Folge ja quasi nur Stunden her ist und weil es doch noch ein paar Stunden bis zur Veröffentlichung dieser Folge sind. Welche Ereignisse militärischer Art aus den letzten Stunden halten Sie für wichtig?
Naja, grundsätzlich halte ich für wichtig, dass die Amerikaner nochmal bestätigt haben, dass sie der Ukraine erlauben, nicht nur im Bereich Belgorod, sondern auch im angrenzenden Oblast Kursk, also gegenüber der Region Sumy, der ukrainischen Region Sumy, westliche Waffen einzusetzen, um dort Bedrohungen abzuwenden. Und man kann erste Ergebnisse sehen dieser amerikanischen Entscheidung. Wir hatten ja beim letzten Mal über die Raketenstellung bei Belgorod gesprochen, die getroffen worden ist, von der aus immer wieder Kharkiv beschossen worden ist. Der Beschuss von Kharkiv durch Raketen ist zurückgegangen in den letzten Tagen. Die Bombardierung mit Gleitbomben ist zurückgegangen, weil sich die Flugzeuge weiter zurückziehen mussten, um nicht getroffen zu werden von Luft-Luft-Raketen beispielsweise oder von Boden-Luft-Raketen insbesondere. Also von daher zeigt es in kurzer Zeit auch schon Wirkung. Wir werden sehen, wie sich das die nächsten Tage weiterentwickelt. Der zweite Punkt, der zu erwähnen ist, dass es wieder mal ein Angriff auf eine Raffinerie bei Rostov am Don. Schon ein operativ wichtiges Ziel, großes Treibstofflager, großes Lager auch für Diesel, das für die Truppe benötigt wird, für die russischen Truppenteile. Das ist mit Drohnen getroffen worden und es ist ein unglaublich großer Brand entstanden. Also es ist richtig heftig getroffen worden. Und die dritte Besonderheit vom heutigen Tag ist die Zerstörung oder Versenkung eines Marineschleppers der Russen. Die Russen haben ja immer gerne bei ihren kleinen Flottillen, die sie dort aus dem Baltikum ins Schwarzmeer oder in andere Gebiete entsenden, haben sie immer gerne Schlepper auch mit dabei, wenn irgendwas passiert oder auch zur Unterstützung im Hafen. Und so einen Schlepper, also schon einen Hochseeschlepper, hat es jetzt diesmal erwischt. Das zeigt doch, wie stark die Ukraine den Russen die Nutzung des Schwarzen Meeres verwehren kann.
Aber auch was die Gesamtlage betrifft, da hat sich also nichts Wesentliches verändert, verschoben?
Nein, an der Front hat sich da insgesamt wenig verschoben. Das ist so, wie es die letzten Wochen schon war, Schwerpunkt im Donbass und stetiges Vorrücken um einige hundert Meter der Russen in den Schwerpunktabschnitten bei Bachmut und bei Avdiivka. Aber im Norden, das zeichnet sich schon ab und immer mehr ab, dass die Offensive dort gestoppt worden ist, dass es zwar noch Kämpfe gibt, auch in der Stadt Wuschansk, aber dass die Russen keine Reserven mehr nachschieben können. Ganz im Gegenteil, die eingesetzte Truppe ist sehr stark dezimiert worden in diesen 4 Wochen des Angriffs jetzt. Und es ist wirklich die Frage, die sich die Russen stellen müssen, war es das wert, diese äußerst schweren Verluste, diese 5 bis 10 Kilometer Raumgewinn und insbesondere auch, dass es eine Einigkeit im Westen gegeben hat, dass nun Ziele auch in Belgorod und im Raum Kursk beschossen werden. Und das war ja auch, ist auch nicht allzu lange her, die Entscheidung der Amerikaner zum großen Ukraine-Unterstützungspaket, die Entscheidung im Kongress, die ist ja auch befeuert worden sozusagen durch den Aufmarsch dort bei Belgorod.
Okay, dann kommen wir gleich zu Agnes Strack-Zimmermann. Aktuell noch Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestags. Sie kandidiert für die FDP bei der Europawahl, also für die Wahl zum EU-Parlament. Sie findet nach wie vor sehr kritische Worte für den Bundeskanzler bzw. für dessen Entscheidung, den Taurus-Marschflugkörper nicht an die Ukraine zu liefern. Also ich will mal formulieren, böse formulieren, also wenn sie das jetzt noch 10-mal fordert, dann kommt sie auch 10-mal damit in die Schlagzeilen. Also diesen Stand hat sie sich über die Zeit erarbeitet. Aber es muss ja nicht der Taurus sein, anderes geht auch. Zum Beispiel, und darüber wollen wir heute reden, die Forderung angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine, 900.000 Reservisten in der Bundesrepublik zu aktivieren. Wie es heißt. Der Reservistenverband sagt sinngemäß, toll, das ist eine gute Sache. Herr Bühler, zunächst mal, damit auch wirklich jeder mitdenken, mitreden kann, der auch keinen militärischen Hintergrund hat vielleicht. Was bedeutet Aktivieren von Reservisten?
Also der Begriff Aktivierung von Reservisten, der ist so unscharf wie die Zahl von 900.000, da werden wir ja gleich drauf kommen. Insofern ist die Frage mehr als berechtigt. Unter Aktivierung von Reservisten kann man die Erfassung, die Datenerfassung, also die Registrierung, eine Musterung, persönliches Gespräch zur Interessenlage oder zur persönlichen Situation genauso verstehen wie die Einplanung auf einem Dienstposten bei der Bundeswehr und schließlich die Einberufung. Die Zahl 900.000 ist so richtig, wie sie falsch ist. Reservisten sind ehemalige Soldaten, die in der Bundeswehr als Grundwehrdienstleistende, umgangssprachlich Wehrdienstleistende, Zeit- und Berufssoldaten gedient haben. Davon leben noch 10 Millionen in Deutschland. Um die geht es nicht, um das gleich zu sagen. Es geht um die, die der sogenannten Wehrüberwachung, heute sagt man im Sprachgebrauch Dienstleistungsüberwachung, unterliegen. Dies sind ca. 900.000 Männer. Die müssen nach geltendem Recht Umzüge, Adressenswechsel den Behörden mitteilen. Das gilt gestaffelt nach in der Bundeswehr erreichten Dienstgrad bis zu einem Alter von 45 Jahren beim einfachen Soldaten und bis zum 65. Lebensjahr bei einem General. Die Heranziehung beruht, und das ist entscheidend, auf dem freiwilligen Prinzip. Das heißt, jeder Soldat, der entlassen wird, wird gefragt, ob er sich künftig als Reservist zur Verfügung stellt. Davon haben wir, wenn wir das gesetzlich vorgeschriebene Freiwilligkeitsprinzip in Friedenszeiten wohlgemerkt nicht in Frage stellen wollen, ca. 213.000 Reservisten mit entsprechenden Freiwilligkeitserklärungen, die natürlich im System Bundeswehr schon da sind. Sie sehen, jetzt wird die Zahl schon kleiner.
Ja, jetzt habe ich wieder was gelernt. Allerdings bin ich, was meine Frage betraf, aktivieren von Reservisten, was das bedeutet, auch nicht wesentlich schlauer. Also weil der Begriff so unscharf ist, wie Sie gesagt haben, muss man sich wahrscheinlich selbst raussuchen, was Frau Strack-Zimmermann da gemeint haben könnte. Und dann würde Ihnen möglicherweise auch die Antwort auf meine Frage schwerfallen, was Sie dann von dem Vorschlag halten.
Also ich muss sagen, ich begrüße jede Initiative, die das Engagement unserer Reservisten in unserem Land würdigt. Das haben sie verdient. Die Bundeswehr und ihre Truppenteile insbesondere in der Fläche, die bestehen aus aktiven Reservisten und Ehemaligen. Dieser Leitsatz ist allen Kommandeuren bewusst in der Fläche, in den Truppenteilen und wird in vielen Truppenteilen der Bundeswehr auch gelebt. Ich weiß allerdings auch durch die vielen Zuschriften, die wir, Herr Deisinger, bekommen, dass die Realität häufig anders aussieht. Viele ehemalige Soldaten haben sich ja an uns gewandt und haben uns ihre Erlebnisse mit der Personalbürokratie geschildert. Das ist schon erschreckend, was man da lesen muss. Hier muss man, glaube ich, zuerst ansetzen. Also man muss denen, die sich freiwillig melden, eine Perspektive aufzeigen oder ihnen sagen, dass man sie dafür nicht oder nicht mehr geeignet hält. Also da ist, glaube ich, noch viel zu tun, bevor man die andere große Frage stellt. Zweitens, und das wissen die Abgeordneten des Verteidigungsausschusses auch, die sich dafür interessierten, die Bundeswehr hat in ihrem Fähigkeitsprofil von 2018 und der nachfolgenden Reservistenstrategie von 2019 einen Bedarf festgestellt von ca. 100.000 Reservisten, sogenannten Grundbeorderten, zusätzlich zu den Dienstposten für aktive Soldaten. Dieser Bedarf, den muss man berücksichtigen, wenn man Reservisten einlädt, zur Bundeswehr zu kommen, so wie es hier geschehen ist oder als Idee auf den Tisch gelegt worden ist. Der Bedarf wird sicher in nächster Zeit mal zu überprüfen sein. Mit Stand von heute sind bereits 39.000 Reservisten auf diesen gerade angesprochenen 100.000 Stellen eingeplant. Weitere werden durch Jahr für Jahr ausscheidende aktive Soldaten, das sind 20.000 pro Jahr, dazu kommen. Allerdings auch nach dem gesetzlich vorgeschriebenen Freiwilligkeitsprinzip. Weitere werden auch aus dem zivilen Bereich und uniformierten Bereich der Bundeswehr, der aktiven Bundeswehr, dazukommen. So quasi einen Doppelhut haben die auf, im Frieden Sachbearbeiter in einer der Behörden der Bundeswehr und im Verteidigungsfall Soldat in einer Reserveeinheit. Damit will natürlich auch die Bundeswehr und seine Behörden auch ein Vorbild darstellen für alle anderen Behörden im öffentlichen Dienst für die Freistellung der Reservisten. Das sind also die Zahlen, die im Augenblick relevant sind, für die auch Personalkosten im Verteidigungshaushalt eingeplant sind. Reservisten kosten auch Geld. Sie müssen ja auch Wehrübungen machen. Und dann kosten sie zum Teil auch ordentlich Geld. Wenn man heute in den Haushalt schaut, dann sind das 230, 240 Millionen, die für die Reservisten dort eingeplant sind.
Und der Aufwand, wenn man jetzt 900.000 Reservisten, wie Frau Strack-Zimmermann sagt, aktivieren soll, wie groß wäre denn der dann?
Also ich will es jetzt gar nicht im Einzelnen berechnen, weil ich glaube, dass man das auch so nicht braucht, jedenfalls nicht in der Größenordnung. Der Wiederaufwuchs läuft ja zurzeit. Dabei muss man auch berücksichtigen, Faktoren wie Infrastruktur, Kasernen, Material und Ausrüstung für die Reserveeinheiten, die ja nicht da sind. Eine Ausbildungsorganisation, die ja jedenfalls zum Teil aus der aktiven Bundeswehr kommen muss. Eine zivile Struktur, die sich um die Wehrüberwachung, Dienstleistungsüberwachung, wie auch immer man es nennen will, kümmert etc. etc. Und das heißt, und das sieht man, dieser notwendige Wiederaufwuchs einer adäquaten Reservistenarmee, das kostet viel Geld und viel Zeit und beides ist, wie wir wissen, nicht im Überfluss vorhanden.
Klingt jetzt also, dass Sie der Forderung von Frau Strack-Zimmermann dann doch eher skeptisch gegenüberstehen. Also wenn Sie sagen, das ist eine Zahl, die braucht man jetzt momentan auch gar nicht, dann müssen Sie ja doch auch einiges Unverständnis für den Reservistenverband haben, also der Frau Strack-Zimmermann ja zustimmt, weil nun dort im Verband doch ausgerechnet diejenigen sitzen sollten, die wissen, was die Forderung bedeutet, ob das nun zielführend und machbar ist, also gediente Militärs eben.
Also ich habe keineswegs ein Unverständnis für den Reservistenverband und seinen Präsidenten Professor Sensburg. Es ist ein Verband, der anerkannt gute Arbeit leistet und die aktive Bundeswehr auch unterstützt in organisatorischen Fragen der Reservisten, in Ausbildung, durch Öffentlichkeitsarbeit, durch sicherheitspolitische Tagungen. Dafür wird er auch bezuschusst aus dem Verteidigungshaushalt. Und die zweite Säule ist eben der Reservistenverband, ist auch Interessensverband, wie andere Verbände auch, für seine Mitglieder und hat natürlich da berechtigte Positionen, die aber, wenn man auf die Bundeswehr insgesamt schaut, nicht von allen jetzt erstmal geteilt werden können, weil die Möglichkeiten gar nicht so da sind, wie man sich das dann vom Interessensverband vorstellt. Und da werden alle Reservisten auch zustimmen können, denke ich.
Nehmen wir dann mal die Größenordnung 100.000, wo Sie gesagt haben, also diesen Bedarf hat die Bundeswehr, dieser Bedarf, der derzeit oder demnächst auch überprüft wird, 100.000. Ist denn diese Größenordnung, ich sage mal, realistisch, also bei dem, was im Ukraine-Krieg passiert, also wie viele Soldaten da getötet, kampfunfähig gemacht werden, wird sich doch so mancher denken, also 100.000 scheint mir dann doch ein bisschen wenig.
Ja, Sie haben schon recht. Ich habe erst mal den Stand von heute referiert und natürlich muss der Bedarf an beorderten Reservisten weiter definiert werden. Dieser wird, da bin ich überzeugt davon, in den nächsten Jahren wachsen. Den künftigen Bedarf muss man auch im Zusammenhang mit dem Operationsplan Deutschland gesehen, den wir kürzlich mal besprochen haben, der gerade mit den Bundesländern entwickelt wird. Das ist das eine. Und das zweite sind die Anforderungen der NATO an Deutschland, an die Drehscheibe Deutschland, die sicher nicht bei den NATO-Zielen von heute stehen bleiben werden, sondern es ist davon auszugehen, dass dort erheblich in Qualität und Quantität diese NATO-Ziele fortgeschrieben werden. Dann muss sicher auch der bestehende Aufwuchsplan nachjustiert werden. Jetzt kommt Ihre Ungeduld gerade. Das Dachdokument, also die Reservistenstrategie, die gibt es schon seit 5 Jahren. Ich sage das nur, weil ich dort gelesen habe, dass einige glauben, dass es jetzt ein Konzept erfordern müsse. Das gibt es und das ist jetzt ein Prozess, der von den Ressourcen auch abhängig ist. Also vom Geld in erster Linie, aber auch von der Zeit, wie ich sagte. Muss oder möchte man das schneller haben, was angesichts der sicherheitspolitischen Lage ja durchaus verständlich ist, dann muss man die Voraussetzungen dafür schaffen. Und dazu werden auch gesetzgeberische Maßnahmen gehören nach meiner Auffassung, man muss das Freiwilligenprinzip auch überdenken, vielleicht nicht komplett, aber in Ansätzen so überdenken, dass es schon eine gewisse Pflicht dabei gibt, wie es, glaube ich, der Minister Pistorius kurz immer ausgedrückt hat.
Dann muss ich jetzt doch nochmal fragen nach Ihrer Haltung zu diesem Vorschlag von Frau Strack-Zimmermann. Also hat sie da nun auch für ihre Begriffe nicht in gewisser Weise doch einen Punkt? Hat sie nicht den Finger in eine Wunde gelegt? Also auf etwas aufmerksam gemacht, um das man sich kümmern muss? Könnte mir auch vorstellen, dass es halt nicht wenige gibt, die der Bundesrepublik zutrauen, auch dieses Thema irgendwie zu verschlafen und sich dann eben nicht vorzubereiten, dann irgendwann von der aktuellen Lage überrascht zu sein. Ich meine, das wird Putin nicht anrufen und ihm sagen können, also du komm mal nur bitte mit 10.000 Mann, wir haben leider nur so und so viele Betten für Reservisten oder überhaupt für Soldaten, ist ja klar. Wenn es denn mal einen Punkt gäbe, an dem Reservisten nötig sind, dann müsste das doch jetzt vorbereitet werden. Jetzt, oder?
Ich bin überhaupt nicht skeptisch. Ich will nur offen aufzeigen, dass es nicht damit getan ist, jetzt 900.000 Menschen anzuschreiben und zu hoffen, dass sich die Hälfte dazu bereit erklärt, als Reservist in der Bundeswehr zu dienen, um gleichzeitig den Eindruck zu erwecken, so nach dem Motto, das hätte ihr ja schon längst machen können. Es müssen für einen militärisch erforderlichen und politisch gewollten Aufwuchs der Bundeswehr auch im Reservistenbereich die Voraussetzungen so geschaffen werden, dass ein Dienst als Reservist bei erheblich größeren Beorderungszahlen, also Umfangszahlen, als diese gegenwärtig 100.000 attraktiv und sinnvoll ist. Es geht nicht darum, dass man in eine Reservistenarmee zurückfällt, Wehrpflichtarmee der 70er und 80er Jahre. Es ist ja kein Zufall, dass der Vorschlag jetzt kommt, das muss ich auch mal sagen. Das ist alles sehr verständlich, aber auch so muss man das einordnen. Das ist einmal ein Impuls, jetzt natürlich in der Endphase des Wahlkampfs, ein erfolgreicher Impuls, ganz offensichtlich, weil es ja viele Schlagzeilen gegeben hat, wie Sie eingangs sagten. Zum Zweiten, irgendwie die Reservisten so in den Vordergrund zu schieben, dass man damit die Ablehnung einer Aktivierung der Wehrpflicht begründen könnte, an der ja Minister Pistorius in irgendeiner Form zurzeit noch arbeitet, aber seine drei Modelle in kurzer Zeit vorstellen wird. Die Ablehnung der Wehrpflicht, muss man dazu sagen, ist eine feste Position der FDP. Ich fürchte, aber so wird es nicht gehen. Nochmal, die Freiwilligkeit muss überdacht werden, ob Reservisten oder ob neue Soldaten, sprich Rekruten. Und ein erheblicher Aufwuchs an Reservisten, wie er hier in Rede steht, möglicherweise kommt, bis jetzt aber nicht geplant ist, ist ohne eine Art von Wehrpflicht, nicht die nochmal der 70er, 80er Jahre, sondern eine Auswahlwehrpflicht, das wird nicht gehen.
Okay, wir haben ja immer wieder Mails von Hörern hier im Podcast, die als Reservisten oder überhaupt etwas tun wollen für die Landesverteidigung. Das hatten Sie vorhin schon angedeutet. Und das, was die Leute dann erlebt haben, war auch nicht selten sehr ernüchternd für die Betreffenden. Das haben Sie auch angedeutet. Aber es gibt auch andere Mailschreiber, Herr Bühler, deren Erlebnisse, zumindest die ersten Kontakte oder Wiederkontakte, durchaus erfreulich verlaufen sind. Fabian Hömke aus Altenburg in Thüringen ist wohl so ein Fall. Den will ich mal ganz kurz zu Gehör bringen. Und Herr Hömke hat dann auch noch eine ganz spezielle Frage hinten dran. Zitat: Ich habe von 2006 bis 2008 meinen Wehrdienst geleistet, denke schon länger darüber nach, mich als Reservist in der Truppe einzubringen, weshalb ich im Karrierebüro in Gera war, um mich zu informieren. Ich wurde gut beraten und mir wurden Möglichkeiten aufgezeigt, wie ich mich als Mannschafter einbringen kann und welche Möglichkeiten ich habe, Offizier der Reserve zu werden. Als Knackpunkt stellte sich allerdings der Haar- und Barterlass heraus, der vorsieht, dass Männer keine langen Haare tragen dürfen, auch bei 20 Jahren nach meiner Wehrdienstzeit nicht. Selbst wenn ich als einfacher Mannschafter meinen Dienst verrichten werde, habe ich mich daran zu halten. Da für Frauen andere Vorgaben gelten, kann es sich hier nicht um den Aspekt der Funktionssicherheit beim Tragen von Ausrüstung handeln. Zudem sagt die Harlinge allein nichts über eine gepflegte und repräsentative Erscheinung aus. Inwiefern halten Sie, Herr General Bühler, es zum einen für zeitgemäß und zum anderen für verantwortbar angesichts des Personalmangels, an diesem Erlass festzuhalten? Zitat Ende.
Also erstmal freue ich mich, dass wir eine positive Rückmeldung eines potenziellen Reservisten bekommen haben. Wir wissen durch die Zuschriften, die ich vorhin erwähnt habe, die auch Herr Deisinger gerade erwähnt hat, dass es nicht überall so gut läuft wie offensichtlich in Gera. Also das freut mich sehr. Zu Ihrer Frage. Wissen Sie, das ist eine jahrzehntelange Diskussion, die aber längst nicht mehr die Bedeutung hat wie in den 70er, 80er und vielleicht noch 90er Jahren. Einmal deshalb, weil die jungen Leute heute ohnehin sehr kurze Haare tragen. Also das Problem stellt sich gar nicht mehr so wie in meiner Generation in den 70ern und 80ern, auch bei mir persönlich. Du weißt nicht, wie lange ihre Haare sind. Aber da gibt es bei Reservisten doch eine Toleranzgrenze, denn es ist ja so, dass Reservisten nicht ein komplettes Jahr bei der Bundeswehr sind oder längere Zeit, sondern eine Wehrübung machen für 2 Wochen beispielsweise pro Jahr, um sich zu trainieren und auf Stand zu halten. Also ich glaube, Sie haben schon recht, da muss man Flexibilität zeigen, auch von der Organisation. Aber ich würde das Thema jetzt nicht zu einem ganz großen Thema machen. Vielleicht sagt Ihnen der Nächste, der mit Ihnen spricht, genau das Gegenteil oder genau das, was ich gerade gesagt habe.
Aber ich kann die Frage eigentlich voll verstehen, Herr Bühler, also kann ja eigentlich nicht angehen, dass das Ziel am Ende ist, dann vielleicht zu sagen, also wir haben die Schlacht zwar verloren, aber wir waren gut rasiert und hatten eine gute Frisur. Also das kann es ja nicht sein. Ja. Nächstes Thema jetzt. Der frühere Generalinspekteur der Bundeswehr, Harald Kuja, der hat der Weltwoche ein Interview gegeben. Genauer gesagt hat er sich mit dem Chefredakteur und Verleger Roger Köppel unterhalten auf dem YouTube-Kanal Weltwoche. War auch nicht das erste Mal. Kuja war schon öfter dort zu Gast. Wir wollen uns mal jegliche einordnende Bemerkung zur Weltwoche und zum Verleger sparen. Da kann sich ja jeder selbst ein Bild machen. Da wollen wir auch gar nicht werten. Uns geht es um das, was Harald Kuja dort gesagt hat. Wenn ich nun aber manche Mail, die wir bekommen, versuche mal zu rekapitulieren, dann ahne ich auch schon ein bisschen wieder, dass da hier und da die Augenbrauen hochgehen und man sich fragt, was, wieso redet ihr schon wieder über Kujat und wieso überhaupt, ist doch alles nicht so doller, was der erzählt und so weiter. Wir reden drüber, weil Leute Fragen haben und weil es doch allemal besser ist, darüber zu diskutieren, als es zu negieren oder einfach in irgendeine Ecke zu stellen. Das haben wir noch nie gemacht und das wollen wir auch so beibehalten. So, ich beginne mal, Herr Bühler, ich nehme zu Anfang mal 2 Passagen raus. Stelle mal Sie und Herrn Kuja gegenüber. Mit wem wollen wir anfangen? Fange ich mal mit Ihnen an. Ein kurzer Ausschnitt aus der letzten Folge dieses Podcasts.
Es gibt aus meiner Sicht keinen Grund, in Hoffnungslosigkeit und Resignation zu verfallen. Das tun die Ukrainer nicht und das sollten auch wir nicht tun. Angesichts der in den letzten beiden Monaten erfolgten Unterstützungszusagen und Sicherheitsabkommen vieler Staaten im Westen bin ich sehr zuversichtlich, dass es gelingen wird, der Ukraine den strategischen Vorteil zu verschaffen, den sie braucht, um operativ auch erfolgreich zu sein.
Das ist also die Position von Herrn Bühler. Jetzt stellen wir noch kurz die Position, die grundsätzliche von Harald Kujat gegenüber, also Ausschnitt aus diesem Interview mit Weltwoche.
Es ist nicht mehr erreichbar, dass die Ukraine ihre strategischen Ziele verwirklicht. Donbass erobern, Russen aus dem Land treiben und die Krim erobern, das ist ausgeschlossen.
Tja, sagt also Harald Kuja. Herr Bühler, das sind 2 wirklich sehr gegensätzliche Positionen. Mit dem, was Herr Kuja sagt, steht er aber auch nicht alleine. Das hört man sehr oft, auch durchaus von Menschen, die es sich, weiß Gott, anders wünschen würden. Und dann kommt auch immer mal wieder verbales Schulterzucken, das wir auch in den Mails lesen können nach dem Motto, also ich verstehe gar nicht, wie Herr Bühler immer noch so optimistisch sein kann. Der ein oder andere Hartgesottene, der schreibt dann auch schon mal, Herr Bühler hat den Blick für die Realität verloren. Sie können damit umgehen, das weiß ich. Und Sie sagen, eigentlich das Gegenteil ist der Fall. Warum?
Also ich kenne ja meine Position, die haben Sie gerade eingespielt, da will ich gar nichts dazu sagen. Ich konzentriere mich mal auf die Kernaussage von General Kujat. Also sinngemäß, die Ukraine kann diesen Krieg nicht mehr gewinnen. Er sagt es auch irgendwo an anderer Stelle in diesem Interview. Das Rad ist nicht mehr zurückzudrehen. Und dann kommen diese strategischen Ziele, die Sie gerade genannt haben, die Sie gerade im Einspieler auch unseren Hörern und Hörerinnen gesagt haben. Die Aussage ist mir zu apodiktisch. Sie kann auch durch Fakten nicht belegt werden. Im Übrigen genauso wie die Aussage, die Ukraine wird den Krieg gewinnen. Wir sind alle keine Propheten. Und bei solchen apodiktischen Aussagen, da stecken Meinungsstärke und manchmal auch eine selektive Auswahl der Fakten für die jeweilige Position dahinter. Das muss man schon wissen und das sehe ich schon auch. Wenn ich ein Wort sagen will zu den strategischen Zielen, General Kujat nennt Donbass erobern, Krim erobern. Nein, das sind nicht die strategischen Ziele der Ukraine. Die strategischen Ziele der Ukraine sind seit Beginn des Angriffskrieges die Verteidigung der Ukraine, die Verteidigung der Souveränität, die Verteidigung des Territoriums und dann die durch den Angriff verlorene territoriale Integrität wiederherzustellen. Das ist ein Unterschied. Schauen wir uns mal Stichwort Realitäten. Ich höre Sie wohl, Herr Deisinger. Ich weiß nicht, ob es so viele waren, die es geschrieben haben.
Nein, das sind immer nur sehr vereinzelte Stimmen, Herr Bühler.
Okay, also schauen wir uns die Realitäten mal an, die aus meiner Sicht für die Ukraine sprechen und die eigentlich bei so einem Urteil eines Fachmanns, dass die Ukraine den Krieg nicht mehr gewinnen kann, eine Rolle spielen müssten. Also erstens, die Ukraine verwehrt den Russen die operative Nutzung des Schwarzen Meers und teilweise auch des Asowschen Meers. Zweitens, die russischen Streitkräfte sind auf der Krim nirgendwo mehr sicher. Das haben gerade die letzten Wochen gezeigt und das wird sich auch noch deutlicher machen, wenn jetzt mehr Abstand zu der Entscheidung, weitreichende Waffen nutzen zu dürfen, also westliche Waffen, deutlich wird. Die Krim hat ihre Stellung als sicheren Hafen und als operative logistische Basis zu einem großen Teil verloren. Der Fährbetrieb zur Krim ist zurzeit nicht mehr möglich oder äußerst stark eingeschränkt. Die Landungsschiffe sind versenkt oder stark beschädigt worden. Für die Fähren gilt das Gleiche. Die Eisenbahnlinie über die Kertschbrücke wird für militärischen Nachschub kaum noch genutzt, wegen der bereits bestehenden Beschädigungen, wegen Reparaturen, wegen der Belastbarkeit nach diesen Beschussschäden. Die Lage ist für die Russen so gefährlich an der Kertschbrücke, dass sie eine neue Eisenbahnlinie über Mariupol in den Süden der Ukraine bauen. Also der Nachschub läuft zurzeit nur durch die besetzten Gebiete und nicht mehr über den schnelleren Weg über die Krim. Der Angriff bei Charkiw, das ist der vierte Punkt, ist nahezu gescheitert. Ich hatte das eingangs schon gesagt. Die dort angreifende russische 18. Mordschützendivision aus Kaliningrad ist im Übrigen, ist nach unseren Maßstäben zerschlagen, so bezeichnen wir das. Eines ihrer Regimenter ist nach Berichten russischer Soldaten nahezu völlig aufgerieben worden vor der Stadt Wovchansk. Fünftens, der Raum Belgorod und nun auch der Raum Kursk, das sind keine Sanktuarien mehr, die die russische Armee gefahrlos nutzen kann. Der Raum Kursk nach der US-Klarstellung von gestern, dass US-Waffen auch gegen russische militärische Ziele von Kursk Richtung Sumy in der Ukraine eingesetzt werden können. Sechster Punkt, bin gleich fertig, Herr Deisinger. Die russische Armee hat in diesem Frühjahr die höchsten Verluste seit Kriegsbeginn hinnehmen müssen. Bei Material und bei Personal. Russland verliert eindeutig und nachprüfbar mehr Material pro Monat, als die Kriegswirtschaft der Russen neu bauen kann. Russland muss deshalb auf Altgerät aus den 50ern, 60ern setzen und dies grundüberholen. Gerät, das seit mehr als 30 Jahren nunmehr auf Abstellplätzen im Freien in dem großen Russland abgestellt sind. auch diese Kapazitäten der Erneuerung sind begrenzt. Die Ukraine hat beim Personal nach Angaben von Präsident Putin 6-mal so viel Soldaten verloren wie die Russen. Das Gegenteil ist der Fall und manchmal mehr ist das Gegenteil und auch das nachprüfbar. Also der Unterschied bei Verlusten zwischen der Ukraine und Russland liegt bei 1:6, aber im Vorteil für die Ukraine. Also solche, wir können noch einen Punkt dazu nehmen, was die Drohnen angeht. Die Ukraine hat eine deutliche Überlegenheit bei Drohnen kurzer und großer Reichweite auch, also an der Front und dann diese Drohnen, die sie ins weite Russland schießen und zwar nach Anzahl und an der Technik, wie sie eingesetzt werden. Die Ukraine hat darüber hinaus, auch was Drohnen angeht, eine äußerst effektive Drohnenabwehr im Gegensatz zu den Russen sich geschaffen gegen diese Kamikaze-Drohnen, die weitreichenden Drohnen, die iranischen Drohnen, mit denen die Ukraine nahezu täglich angegriffen werden. Also Pickup-LKWs mit einer Maschinenkanone, die über das ganze Land verteilt sind und die Drohnen mit 90, häufig auch 100% abschießen. Und das hat eine Folgewirkung. Dadurch kommen auch die Marschflugkörper und die Raketen nicht mehr zur vollen Wirkung, weil die Drohnen praktisch wie die Aufklärer voraus, auch allerdings bewaffnet natürlich, als Kamikaze-Drohne dann den Weg freimachen bzw. zeigen, wie die Raketen geschossen werden müssen, damit sie nicht durch die Luftabwehr am Boden dann frühzeitig abgefangen werden können. Man könnte da noch mehr dazu sagen. Ich will nur sagen, wenn man so düstere Bilder malt, wir haben letztes Mal ja auch ein düsteres Bild gemalt, dann muss man auch operative Faktoren nehmen, die zum Vorteil der Ukraine sind. Sonst kommt man ganz automatisch in Verdacht, dass man für eine gewisse Richtung spricht. Das gilt natürlich für uns beide auch. Wir müssen auch sehen, dass wir angemessen auch immer die russischen operativen Erfolge oder Vorteile auch darstellen.
Kujat musste sich ja auch schon viel anhören bezüglich seiner Ansichten zu verschiedensten Fragen. Also vor Jahren, glaube ich, hat ihn der frühere US-Botschafter in Deutschland, John Kornblum, mal als Sowjet-General bezeichnet. Und in so eine Richtung gehen auch manche Fragen, die wir bekommen, die würden dann gerne wissen, die Hörerinnen und Hörer. Also Herr Bühler, gehen Sie denn eigentlich davon aus, dass Kujat auf Seiten der Ukraine steht?
Ukraine oder Russland? Also ich sag mal Russland, weil die Spekulationen drehen sich ja um Russland. Und da kann ich nur sagen, ich beteilige mich nicht an Spekulationen und bleibe dabei, was ich eingangs gesagt habe. Wir sprechen auch nicht über Personen. Aber Ukraine, da kann ich nicht viel Unterstützung sehen. Er hat ja Präsident Zelensky als verantwortungslosen Hasardeur bezeichnet. Er sei ja auch kein Präsident mehr, sagt er an anderer Stelle. Der Hintergrund ist, dass seine Amtszeit jetzt abgelaufen ist oder wäre jetzt abgelaufen, gäbe es nicht, wie auch bei uns in Deutschland, einen entsprechenden Paragraphen in der Verfassung, dass während eines Krieges keine Wahlen stattfinden, was man auch gut verstehen kann, insbesondere wenn man den Osten im Augenblick anschaut. Er unterstellt dem ukrainischen Volk, dass es Frieden wolle und er erweckt den Eindruck in diesem Interview, dass dies unter allen Umständen so kommen muss. Das ist so nicht wahr. Natürlich will jeder Frieden, aber nicht um jeden Preis. Unabhängige Beobachter und Umfragen in der Ukraine kommen zu dem Ergebnis, dass die Bevölkerung den Abwehrkampf als alternativlos ansieht und das mit einer überwältigenden Mehrheit von 80-90%. Bei, und das ist eben richtig, aber das ist auch das Gefährliche, wenn man das beides verknüpft miteinander, natürlich mit einem Friedenswillen, ein Frieden, den ja wohl jeder gerne haben will. Es gibt ja kaum jemanden, der für Krieg votieren würde, statt Frieden.
Ich habe die Frage deswegen reingenommen, weil das ja wieder mal ein Interview war, in dem ja eigentlich jegliche bewertende Äußerung in Bezug auf das, was die Russen eigentlich dort anrichten, fehlt. Also da fällt vielleicht sinngemäß mal eine Bemerkung in der Richtung, dass der Krieg rechtswidrig ist oder so ähnlich, mehr aber auch nicht. Wenn man jetzt, ich sag mal, so Empathie sucht, Mitgefühl mit dem Opfer, dann muss man in so einem Interview mit Herrn Kujat auch ganz schön graben.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Das habe ich mir auch gedacht. Aber mehr sage ich dazu jetzt nicht. Weil wir wollten ja nicht über die Person sprechen, wie Sie eingangs sagten, sondern über die Sache.
Ja. Na gut, die Sache. Kujat sieht ja durchaus auch Dinge genauso wie Sie, Herr Bühler. Ne? Er hat zum Beispiel gesagt, dass die Ukraine natürlich jedes Recht hat, auch Ziele in Russland, also nicht nur in den besetzten Gebieten, anzugreifen. Das stehe völkerrechtlich völlig außer Zweifel. Also so ähnlich zumindest, dass er das gesagt hat, eine Verurteilung dessen, was Russland tut, also nicht nur die rationale Feststellung, sondern wie gesagt ein bisschen empathischer, das fehlt. Aber kann es sein, dass für ihn das irgendwie selbstverständlich, ich sag mal, inkludiert ist, also und dass er sich nur auf das Rationale konzentriert?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich will nur zur Person von General Kujat sagen, weil das was Positives ist, darf ich das da hier ansprechen. General Kujat ist durchaus empathisch und ist durchaus freundlich und manchmal jovial, guter Laune und so weiter. Sie kennen ihn ja auch, Sie haben mal ein Interview mit ihm geführt, haben Sie mir erzählt, und werden das bestätigen können. Also es ist keiner, der nur auf das Rationale setzt und mit kalter Rationalität irgendwelche Entscheidungen trifft oder empfiehlt.
Ja, aber wenn man dann so Problem betrachtet, Herr Bühler, gibt auch solche Menschen, die halt bei solchen Dingen dann sozusagen nur erstmal rational ticken oder vornehmlich rational ticken. Ich könnte mir vorstellen, dass man das beim Militär ja auch sogar überdurchschnittlich viel oder oft findet.
Das glaube ich nicht. Das ist nicht meine Erfahrung. Das sind wir ein guter Spiegel auch aus der Gesellschaft heraus. Bei uns gibt es sehr viele, die auch der Auffassung sind, dass man, was ich beim letzten Mal gesagt habe, Strategie immer mit Moral und Ethik denken muss. Das muss immer auch mit einem Wertekonstrukt unterlegt sein. Bei uns gibt es sehr viele, die in vielerlei Hinsicht Empathie zeigen. Also lassen Sie mich aber wieder zum Thema und zur Sache zurückkommen. Ich sehe einiges wie General Kujat, und das will ich auch klar ansagen, obwohl der Unterschied ist, dass ich ein bekennender Ukraine-Unterstützer bin, aber ich stehe einem Einsatz von Ausbildern aus den europäischen Staaten und dem Einsatz von Flugabwehrraketen aus dem Westen vom NATO-Gebiet aus, um einen Teil der Westukraine zu schützen, ablehnend gegenüber. Ich bin wie viele absolut der Auffassung, dass die NATO keine Kriegspartei werden darf und auch sich nicht in den Krieg hineinziehen lassen sollte. Nicht durch Mitgliedstaaten, auch nicht durch die Ukraine, aber auch nicht durch Provokationen durch Russland. Und hier habe ich eine ziemlich feste Auffassung mit Stand von heute, muss man ja immer sagen, weil man nicht weiß, wie sich die Lage weiterentwickelt. Und er sagt, natürlich hat die Ukraine das Recht, Ziele in Russland anzugreifen, völkerrechtlich. Aber sie habe viele Ziele in Belgorod angegriffen, zivile Ziele. Und deshalb hat die Ukraine den Versuch der Russen, eine Pufferzone einzurichten, provoziert. Die Ukraine kämpft nicht so wie die Russen. Sie greifen nicht wie die Russen wahllos Ziele an, bei denen die Bevölkerung zu Schade kommt. Auf Belgorod erinnere ich nur einen Zwischenfall, Sie wahrscheinlich auch, Herr Deisinger, haben wir darüber gesprochen, als eine Drohne abgeschossen worden ist und die Trümmer der Drohne dann Verluste gefordert haben, auch in der Zivilbevölkerung. Ansonsten erinnere ich nur daran, dass wir, da haben wir auch darüber gesprochen, dass es etwa 20 bis 30 Gleitbomben gegeben hat, die russische Flugzeuge verloren haben über der Region Belgorod, nicht nur über der Stadt, sondern über der Region insgesamt. Und auch hier sind ja Gleitbomben in der Stadt eingeschlagen, russische, die dann zu Opfern geführt haben. Also man kann den Ukrainer nicht das vorwerfen, was die Russen in der Ukraine selbst anstellen. Kujan sagte, Russland könnte die Angriffe auf die Ölraffinerien und Lager, er nennt das Energieinfrastruktur, als existenzielle Bedrohung auffassen. Ist das so? Also tatsächlich diese nadelstichartigen Angriffe, ich habe sie auch schon kritisiert, aber die haben verursacht, dass es einen Rückgang, einen Umsatzrückgang beim Diesel von 15% gegeben hat in der Russischen Föderation. Hier eine existenzielle Bedrohung Russlands definieren zu wollen, das habe ich nicht verstanden. Man kann auch diese nadelstichartigen Angriffe auf diese Öltanks mit Drohnen kleiner Sprengkraft nicht mit dem seit über 2 Jahren andauernden Bombardement mit Drohnen, Marschflugkörpern und Raketen, bei dem mittlerweile 50% der ukrainischen Kraftwerke zerstört wurden, gleichsetzen. Dazu kommt, dass das Atomkraftwerk Saporischschja, das größte der ukrainischen, von den Russen besetzt ist und nicht zur Verfügung steht.
Man gewinnt, Herr Bühler, bei Herrn Kujat den Eindruck, dass also es erstens sein oberstes Ziel ist, diesen Krieg zu beenden, irgendwie zu beenden. Also ich nehme an, dass Sie bei diesem irgendwie, auch wenn er das jetzt nicht so wörtlich gesagt hat, auch schon deutlich was auszusetzen hätten. Und zwar beenden, weil er zweitens befürchtet, dass noch viel Schlimmeres daraus werden könnte. Sehen Sie diese Gefahr, diese Eskalationsgefahr nicht? Ich meine, wenn ich mich recht erinnere, Sie hatten es gerade angesprochen, die Ausbildungsgeschichte, also die Forderung, dass westliche Ausbilder in der Ukraine arbeiten, die Forderung, dass die NATO die Luftverteidigung in der Westukraine übernimmt, die hatten Sie, glaube ich, hier im Podcast, wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, eigentlich immer mit praktischen Erwägungen abgelehnt. Wie soll das funktionieren? Nicht mit Eskalationsgefahr.
Gut, ich will natürlich die Eskalationsgefahr nicht hinter jedem zweiten Satz einfügen, aber wissen alle, was wir damit meinen. Aber ich will diese Diskussion nicht auch noch befeuern. Ich sehe den Punkt von General Kujat und verstehe das so auch, dass nichts Schlimmeres daraus werden kann, so wie Sie es gerade formuliert haben. Aber als ich das Interview hörte, da hatte ich den Eindruck, die Ukraine wäre an ihrer Lage selbst schuld. Dieser rote Faden zieht sich durch das gesamte Interview durch und wird auch durch den Moderator bestätigt. Also man muss nur bei der Ukraine ansetzen und dann wird alles gut und dann wird nichts Schlimmeres draus. Und so ist es ja nicht, so einfach ist es ja nicht, wie wir wissen.
Aber es ist ja auch so, dass sich die Haltung beispielsweise der Bundesregierung und weiter Teile der Öffentlichkeit hier in der Republik zu diesem Krieg unterscheidet von der Haltung deutscher Bundesregierungen und auch damals weiter Teile der Öffentlichkeit zu früheren Konflikten und Kriegen. Also früher war doch das erste Interesse, den Krieg anzuhalten. Man hat zwar sicher den Aggressor, wenn er denn auszumachen war, verurteilt, aber man hat nicht eine der Kriegsparteien im Kampf gegen die andere unterstützt. Wir haben keine Waffen in Konfliktgebiete exportiert, also zumindest offiziell nicht. Das ist jetzt anders. Warum?
Naja, weil Putin nach über 20 Jahren an der Macht in Russland glaubte, es sei nun Zeit, den größten Fehler der Geschichte, nämlich die Auflösung der Sowjetunion, rückgängig zu machen. Also siehe sein historischer Aufsatz da aus Mitte 2021, also noch vor der Invasion. Das ist der einzige Grund eigentlich. Und dazu kommt, dass wir unmittelbar betroffen sind, unmittelbar unsere sicherheitspolitischen Interessen auch betroffen sind, dass wir wissen oder die meisten von uns wissen, dass wenn Putin Erfolg hat mit dieser Strategie, sich die Ukraine und wahrscheinlich auch andere Staaten hinterher wieder einzuverleiben, um die Größe der Sowjetunion wiederherzustellen, dann haben wir ein noch größeres Problem. Das heißt, wir müssen verhindern, dass er erfolgreich ist in dieser Sache und deshalb die Ukraine zu unterstützen. Das ist so der rote Faden eigentlich, den ich als Begründungsrational da ziehe.
Dann, wenn wir noch weitergehen, Herr Bühler, Herr Kujat hat auch ein paar scharfe Bewertungen getroffen dessen, was die Ukraine ihrerseits in diesem Krieg tut. Also wie gesagt, die scharfen Bewertungen Russland gegenüber, die waren nicht so deutlich, wenn sie überhaupt da waren. Aber als Beispiel mal genommen, die Angriffe auf die russischen Radarsysteme, die dazu dienen sollen, Angriffe mit Interkontinentalraketen zu erkennen, die also Teil der russischen strategischen nuklearen Verteidigung sind. In dem Zusammenhang hatte, glaube ich, Präsident Zelensky beziehungsweise den politischen Verantwortlichen einen politischen Hasardeur genannt. Das hatten Sie vorhin schon angedeutet. Und hat er nicht aber genau da einen Punkt? Also ich meine, Sie fanden die Angriffe ja auch nicht so dolle.
Nein, aber ich würde einen Staatspräsidenten eines Partnerlandes hier in Europa nicht politischen Hasardeur nennen. Da hat er überhaupt keinen Punkt, jedenfalls nicht bei mir. Das muss ich leider vorausschicken, denn außerhalb der Form, die ich gerade kritisiert habe, habe ich tatsächlich inhaltlich Kritik an der ukrainischen Zielplanung auch geübt. Aber zunächst zur Sache: Frühwarnsysteme gegen Interkontinentalraketen, darum geht es, also große Radarstationen, so groß wie ein Hochhaus, davon haben die Russen 8. Das sind sehr sensible Ziele und das muss man auch bei der Zielplanung berücksichtigen und dort Vorbehalte machen, dass tatsächlich die oberste Führungsebene dort eine Entscheidung ja oder nein trifft. Das kann nicht jeder entscheiden. Ich habe allerdings differenziert. Es sind 2 Radare getroffen worden. Das Radar in Krasnodar, der Region Krasnodar, das steht tatsächlich im Zusammenhang mit den nächtlichen Luftangriffen der Russen. Das ist ein legitimes und auch operativ sinnvolles Ziel, um die Gefahr von der Ukraine abzuwenden. Das zweite, bei Orenburg, liegt ja weit im Osten der Russischen Föderation und ist zudem nach Süden ausgerichtet. Es stellt keine Gefahr für die Ukraine dar. Deshalb sollte man solche Ziele unbedingt vermeiden und auch einen Vorbehalt darauf setzen, auf die Zielliste, dass auch keiner im nachgeordneten Bereich, nicht irgendeiner dort dem einfällt, irgendeine Drohne dort so zu programmieren, dass so ein Ziel getroffen wird. Herr Kujat sagt, die Bomberbasis bei Saratow, das liegt an der Wolga, Herr Deisinger, glaube ich. Wir hatten es schon mehrfach in der aktuellen Lage, hätte die Ukraine auch nicht angreifen dürfen. Unter anderem deshalb, weil dort strategische Bomber der Russen stationiert sind. Von Saratow starten aber eben diese Bomber von Zeit zu Zeit beladen mit Marschflugkörpern, fliegen in aller Ruhe über das Kaspische Meer, während in der Ukraine bereits Luftalarm ausgelöst wird, werfen dann ihre Marschflugkörper ab und kehren dann ebenso in aller Ruhe wie im tiefsten Frieden wieder nach Saratow zurück, ohne dass sie irgendwie behelligt werden. Und die Ukraine sollen diese Flugbasis Saratow nicht mit Drohnen bekämpfen dürfen? Das glaube ich nicht. Und keine Angst, diese Drohnen haben eine so geringe Sprengladung vergleichsweise, die können keine Betonwände durchschlagen, die irgendwelche Geheimnisse verbergen.
Also ihm ging es, glaube ich, darum, in diesem Zusammenhang, dass dort natürlich auch Nuklearwaffen lagern und er gesagt hat, naja, was wäre, wenn die Drohnen dann ein paar Kilometer weiter entfernt von dem Flugplatz eingeschlagen wären.
Ja, sage ich ja gerade. Also diese Drohnen sind ungeeignet, solche Betonbunker, in denen die Raketen aufbewahrt sind oder in Stellung stehen, zu bekämpfen.
Und Herr Bühler, und dann komme ich auch langsam zum Ende, es ging auch um den Einsatz westlicher Waffen auf Ziele auf dem russischen Staatsgebiet. Diese bindet Herr Kujat unter anderem zusammen mit solchen Aktionen wie die angesprochenen Angriffe auf die russischen Frühwarnradare und entwickelt daraus, oder beide tun das, Moderator und Herr Kujat, daraus eine, ich nenne es mal so, Theorie, warum die Ukrainer das tun. Und die Theorie lautet im Grunde, die Ukraine provoziert die Russen so stark und so lange, bis die sich zu einem so starken Schlag verleiten lassen, dass der dann wiederum die USA bzw. die NATO auf den Plan ruft und die gar nicht anders können, als einzugreifen. Ist man blauäugig, wenn man solche Motive seitens der Ukraine nicht auch in Erwägung zieht? Ich meine, ich glaube, wir hatten das sogar schon mal ansatzweise besprochen im Podcast.
Also das ist ja, wenn Sie genau hinschauen, ein ungeheuerlicher Vorwurf an einen NATO-Partner Ukraine. Also was im Kern dahinter steht, ist einen Nuklearschlag mit Kurzstreckenraketen, das meint er ja wohl, auf die Ukraine und ihre Bevölkerung zu provozieren, damit dann die Amerikaner oder die NATO insgesamt eingreifen, Fragezeichen. Also diese Verschwörungstheorien werden in Talkshows in Moskau intensiv diskutiert. Also mit der Absicht, Wirkung bei der russischen Bevölkerung zu erzeugen, tun sie auch. Gleichzeitig aber auch, um die Propaganda über alle möglichen Kanäle auch in den Westen zu transportieren, um dort Angst zu erzeugen, die Ukraine zu diskreditieren, die Unterstützungsbereitschaft zu unterminieren. Ein weiteres Thema ist das ständig wiederkehrende Argument, dass die Ukrainer mit einem Taurus den Kreml angreifen und ihn zerstören könnten. Also erstmal haben sie den Taurus nicht bekommen. Deshalb finde ich es absolut unnötig, dieses Argument immer wieder zu nutzen, um den Leuten Angst zu machen. Zweitens kann der Taurus von der Ukraine aus gestartet den Kreml gar nicht erreichen. Da müsste schon ein ukrainischer Kamikaze-Flieger Richtung Front oder über die Front fliegen, um den Flugkörper abzufeuern, dass überhaupt dort in die Nähe kommt. Also das ist ein Beispiel. Das muss man nicht immer erwähnen. Das macht militärisch keinen Sinn und ist auch technisch gar nicht möglich.
Wenn aber jetzt jemand nachmisst, Herr Bühler, ich weiß, wir hatten das schon ausführlich im Podcast diskutiert, aber vielleicht trotzdem noch einen halben Satz dazu. Wenn jemand nachmisst bei Google, der legt dann Moskau bis zur nächstgelegenen Stelle der ukrainischen Grenze und da kommt er auf ungefähr 500 Kilometer. Also was als Reichweite auch für den Taurus in etwa angegeben wird. Mutmaßlich fliegt er noch weiter.
Ja, wie Sie richtig sagen, haben wir das schon gesagt. Deshalb könnten Sie es ja selbst auch erläutern, wenn ich mir das mal so erlauben darf. Der Punkt ist, dass er mit einem großen Sicherheitsabstand zu dem ersten Luftverteidigungssystem, und das ist in der Regel kurz hinter der Front, den Flugkörper abschießen muss. Wenn er näher rankommt, wird er sonst abgeschossen, bevor er seinen Flugkörper ausgeklinkt hat. Und das ist so eine Hochwertwaffe sozusagen, dass man das nie riskieren würde. Und die Entfernungen, über die wir jetzt sprechen, die er sich von der Front oder vom Verteidigungssystem, vom ersten Verteidigungssystem des Gegners entfernen muss oder entfernt halten muss, die kann zwischen 200 und 400 Kilometer liegen. Die Waffen, die Abstandswaffen Luft-Luft der Russen, da gibt es eine, davon haben sie nicht viele, aber da gibt es eine, die hat 400 Kilometer Reichweite. Also so ist die Bedrohungslage für das Flugzeug und den Piloten insbesondere, der da drin sitzt. Und deshalb würde man sowas nie riskieren. Der würde abgeschossen werden, sobald er dort in die Nähe der Luftverteidigungssysteme kommt.
Und noch dazu kommt, das hatten Sie erläutert, deswegen habe ich es im Kopf, dass dieser Marschflugkörper ja auch nicht eine gerade Strecke Richtung Moskau fliegen würde, sondern natürlich versucht, Flugabwehrstellungen zu umfliegen oder bestimmtes Gelände zu umfliegen und dann die Strecke, die er dann fliegen muss, natürlich immer länger wird.
Ja, sehr gut. Sie hören immer sehr gut. Das ist ja die Erfahrung für mich beim Rundfunk, dass Sie trainiert sind, gut zuzuhören. Das ist manchmal wirklich bewundernswert.
Ja, in zweieinhalb Jahren oder fast zweieinhalb Jahren Podcast sollte man ja zumindest ein bisschen was gelernt haben von Ihnen, Herr Bühler. Weiter im Thema noch. Diesem vermeintlichen Ziel der Ukraine, also die NATO zu verwickeln in diesen Krieg, beziehungsweise die Russen zu provozieren zu einem Schlag, damit die NATO dann irgendwann eingreift, sagt Kujat, dem würde auch die Forderung dienen, dass der Westen ukrainische Soldaten quasi knapp hinter der Front ausbildet, nach dem Motto, also nur einen erfolgreichen Schlag gegen NATO-Ausbilder und dann stellen sich für die NATO ganz andere Fragen. Also gegen diese Art der Ausbildung, das hatte ich vorhin auch angedeutet, sind Sie ja auch.
Ja, bin ich auch. Da haben wir drüber gesprochen. Also knapp hinter der Front wird keiner Rekruten ausbilden. Das plant auch keiner nach meiner Kenntnis, auch die Franzosen nicht. Und wenn, dann wäre es militärischer Unsinn. Das muss ich jetzt zum ersten Mal sagen, glaube ich, in über 2 Jahren Podcast. Aber das muss ich mal wirklich so deutlich ausdrücken. Aber ich bin tatsächlich grundsätzlich der Meinung, dass man die ukrainischen Soldaten besser im Ausland ausbilden kann, risikofreier, auch ruhiger, mit wesentlich weniger Aufwand und deshalb insgesamt sehr viel effizienter und effektiver, als das in der Ukraine der Fall wäre, also in Deutschland, in Rumänien, in Polen und in anderen Ländern. Alles andere ist eine Situation, die nicht beherrschbar ist auf Dauer. Wenn Sie unterschiedliche Kontingente von Soldaten unterschiedlicher Nationen in einem Land haben, in dem auch noch Krieg herrscht, dann kann das nicht gut gehen.
Dann habe ich
noch. Und da muss man dann tatsächlich, da sage ich ja immer wieder, man muss das zu Ende denken. General Kujat ist da der gleichen Auffassung wie ich. Der sagt also immer bei solchen Situationen, was kommt danach, bei solchen Situationen im Interview. Da sind wir eine Meinung, aber in vielen anderen Stellen eben nicht.
Ich habe noch 2 Fragen, Herr Bühler. Und zwar ein Punkt zu Kujat, den ich noch ansprechen wollte, den ich aus dem Interview mitgenommen habe, ist die eindringliche Warnung, dass man sich in einer Eskalationsspirale befindet, die sich vielleicht auch irgendwann auch mal so schnell dreht, dass man sie nicht mehr stoppen kann. Die Warnung, dass man sich immer weiter verstrickt in den Krieg hineinziehen lässt. Dann kann man sagen, gut, ist nicht so, mit solchen Warnungen betreibt er eigentlich Putins Geschäft. Man kann aber auch sagen, naja, guck mal, wo wir angefangen haben und wo wir jetzt sind. Wir sind gestartet beim paar Stahlhelmen, die wir geliefert haben. Jetzt gucken wir mal, was wir so an Waffen in die Ukraine liefern. Mittlerweile wird halt von diesen westlichen Ausbildern gesprochen. Macron denkt über Bodentruppen in der Ukraine nach und so weiter und so fort. Wie nennen Sie das, wenn nicht so Eskalationsspirale?
Also ich würde jetzt eher zu Ihrer ersten Option tendieren, dass man mit solchen Warnungen eigentlich Putins Geschäft betreibt. Aber es ist natürlich auch ein Punkt, den wir immer im Blick haben müssen. Es geht hier um die Unterstützung der Ukraine gegen den Angriff einer Nuklearmacht. Und die Unterstützerstaaten haben selbst, jedenfalls 3 davon, Nuklearwaffen. Wir müssen insgesamt so verantwortlich handeln, und das tun, glaube ich, auch die westlichen Unterstützerstaaten insgesamt, dass es dort eben nicht zu einer Eskalation kommt. Und das haben wir ja in der Hand. Wir haben es nicht in der Hand, nicht heute, nicht morgen, wenn Putin Nuklearwaffen einsetzen will, dann ist das so. Aber wir sollten von uns aus keinerlei Risiko eingehen dort und tatsächlich auf der Linie bleiben, keine Kriegspartei sich auch nicht hineinziehen lassen, von wem auch immer. Und zwar im eigenen Interesse und auch im Interesse der Ukraine, denn es kann keinem an einem Weltkrieg, doch dazu einem nuklear geführten Weltkrieg, liegen. Das muss unbedingt verhindert werden. Also auch hier bin ich auf der Seite von Kujat, aber da unterscheiden uns die Wege.
Dann letzte Frage, Herr Bühler, auch wenn Sie in vielen Punkten anderer Meinung sind als Kujat, haben wir jetzt quasi gehört, auch Punkte, mit denen Sie einer Meinung sind, Kujat. Aber halten Sie das, was er sagt, für überflüssig in der Diskussion, wie man das ja auch manchmal hört, oder für auch hilfreich? Wie empfinden Sie das?
Naja, also ich habe ja gerade Felder definiert, wo wir durchaus einer Auffassung sind, wo auch viele andere eben diese Auffassung teilen. Insofern war die Hilfestellung nicht unbedingt notwendig. Als Meinungsfreiheit kann man es stehen lassen. Es gibt sicher eine andere Perspektive, auch für alle, die an dem Diskurs teilnehmen. Den roten Faden der Perspektive, den sehe ich persönlich zwar nicht, auch wenn ich einzelne Elemente dort unterstützen kann. Insbesondere glaube ich, dass wir auch gerade als ehemalige Generale darauf achten müssen, dass wir uns in bestimmten Grenzen dort auch bewegen. Und schließlich wird von uns eine besondere Sorgfalt in solchen Fragen erwartet, aber auch eine besondere Kompetenz, die wir erhalten müssen und die unheimlich viel Arbeit, aber auch ein gutes Netzwerk, das General Kujat mit Sicherheit hat, erfordert. Wo es halt auch manchmal, das haben wir beim letzten Mal auch besprochen, wo es auch manchmal Fehleinschätzungen gibt und Lagen, wo man auf Fehlinformationen und Propaganda hineinfällt. Und Propaganda gibt es so viel im Internet, es gibt so viel Mist, der da geschrieben wird, dass man wirklich genau achten muss, auf welche Quellen man sich verlässt.
Okay, das also war das Schlusswort für diese Folge. Damit sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs Interesse. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Herr Bühler, wir hören uns, Achtung, wieder Abweichung vom gewohnten Schema, am kommenden Mittwoch wieder. Das heißt, wir haben Mittwoch die Aufzeichnung, am Abend Veröffentlichung des Podcasts, dann am Donnerstag. Es gibt dann auch in der kommenden Woche nur diesen einen. Haben Sie erstmal ein feines Wochenende und vielen Dank für heute.
Ja, gern geschehen. Bis dann.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.